Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Maurova. Zuerst bringen wir die Nachrichten. Die Regierung hat ein Gesetz gebilligt, das die Herausgabe von Schuldscheinen zur Deckung des Haushaltsdefizits von 2001 und zum Teil auch vom Jahr 2000 ermöglicht. Die Gesamtsumme, die durch diese Maßnahme frei werden soll, beläuft sich auf etwa 38 Milliarden Kronen, 1,2 Milliarden Euro. Die Rückzahlungsfrist soll 30 Jahre betragen. Das bereits früher angekündigte Haushaltsdefizit für das Jahr 2002 in Höhe von 157 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 5 Milliarden 235 Millionen Euro, soll im Haushaltsentwurf höchstens 145 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 4 Milliarden 835 Millionen Euro betragen. Wie die Tageszeitung Hospodarske Noviny in ihrer heutigen Ausgabe schreibt, haben sich darauf die Vertreter der Christdemokraten und der Freiheitsunion Demokratischen Union mit dem sozialdemokratischen Finanzminister Bohuslav Sobotka geeinigt. Die Koalitionspartner vereinbarten vorläufig, dass die Ausgaben der einzelnen Ressorts im Vergleich mit der ersten Fassung des Haushaltsentwurfs um 8 Milliarden Kronen reduziert werden. Die Hälfte der Einsparung soll durch Streichung von 14.500 Beamtenstellen erreicht werden. Der Trend der Zusammenarbeit zwischen Tschechien und der Slowakei wird auch nach Regierungswechsel in Prag und in Bratislava beibehalten. Dies erklärten die Premierminister der beiden Länder Vladimír Špidla und Mikuláš Dzurinda gestern Abend in einer Fernsehdebatte. Premier Špidla betonte in einer Sendung des slowakischen TV-Senders TA3, es sei notwendig, richtig und gerecht, dass die Slowakei der NATO beitritt. Der stellvertretende Parteichef der Christdemokraten Tomáš Kvapil hat heute die Bemühungen der Demokratischen Bürgerpartei ODS scharf kritisiert, die Direktwahl des Staatsoberhauptes durchzusetzen. Die Abgeordneten könnten es zum Ende der Amtszeit von Václav Havel nicht schaffen, die entsprechenden Gesetze zu verabschieden. Die Tschechische Republik würde so für bestimmte Zeit ohne Präsidenten bleiben, was sie beim EU-Beitritt beeinträchtigen könne. Die Ablösung tschechischer Soldaten und Mediziner in Afghanistan wird sich wenigstens um einen Tag verzögern. Ungefähr 70 Soldaten sollten heute nach Kabul fliegen, um dort ihre Kollegen vom 11. Feldlazarett abzulösen, die dort ein halbes Jahr lang arbeiten. Die Führung der internationalen ISAF-Schutztruppen traf jedoch strengere Sicherheitsmaßnahmen, die zur Reduzierung des Flugverkehrs über Afghanistan führten, informierte ein Sprecher des tschechischen Verteidigungsministeriums. Das Kabinett hat auf seiner heutigen Sitzung den Vorschlag des Umweltministers unterstützt, die Fläche des Landschaftsschutzgebietes Český Raj, böhmisches Paradies, zu verdoppeln. Es handelt sich dabei um das älteste Naturschutzgebiet Tschechiens, das bereits seit 1955 existiert. Der Vorschlag hängt mit der Bemühung zusammen, den Felsenkomplex des böhmischen Paradieses auf die Liste des Kultur- und Naturerbes der UNESCO zu setzen. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt sie Martina Schneiberkova.
Tagesecho.
Die Demokratische Bürgerpartei möchte gern ihrem Parteichef Václav Klaus ermöglichen, zum Staatsoberhaupt gewählt zu werden. Bald wird eine tschechisch-österreichische Expertenkommission im Bereich Energienutzung errichtet. Und Präsident Beneš und seine Dekrete haben jetzt ein beachtenswertes Denkmal in Prag. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesechos. Im Anschluss daran bringen wir das Euro-Domino. Der Vorsitzende der Demokratischen Bürgerpartei ODS, Ex-Premier Václav Klaus, hatte erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, für das Amt des Staatspräsidenten kandidieren zu wollen. Nun hat seine Partei auch in der Frage des Wahlmodus einen radikalen Schwenk vollzogen. Der Präsident solle, so die ODS, nicht wie bisher vom Parlament, sondern direkt vom Volk gewählt werden. Über die Hintergründe dieses Stimmungswechsels in der zweitgrößten Partei Tschechiens erfahren Sie mehr im folgenden Bericht von Gerald Schubert.
Bereits am Freitag haben wir darüber berichtet. Ex-Premier Václav Klaus hatte Ende vergangener Woche seinen bevorstehenden Rückzug von der Spitze der Demokratischen Bürgerpartei ODS bekannt gegeben. Diesem Schritt waren zwar einige innerparteiliche Diskussionen um die Parteiführung vorangegangen, dennoch wollte man von Seiten der ODS nicht den Eindruck erwecken, es handle sich nach den verlorenen Parlamentswahlen vom Sommer um den Abtritt von Václav Klaus von der politischen Bühne. Ganz im Gegenteil. Klaus wolle für das Amt des Staatspräsidenten kandidieren, hieß es, und dies sei eben nicht mit dem Parteivorsitz vereinbar. Gleichzeitig begann man auch vorsichtig anzudiskutieren, dass man den Präsidenten ja auch direkt vom Volk wählen lassen könnte. Am Wochenende ging die Partei von Václav Klaus nun in die Offensive. Die neue Taktik? Man versucht erst gar nicht mehr, die Direktwahl des Präsidenten als politische Herzensangelegenheit auszugeben. Ganz im Gegenteil. Der Vizevorsitzende der ODS, Jan Zahradil, bezeichnete es gar als den einzigen Zweck dieses Meinungsschwenks, Václav Klaus eine Chance auf das höchste Amt im Staat zu geben. Und ODS-Sprecherin Michaela Maláčová präzisierte,
vzhledem k tomu, že nadcházející volby prezidenta republiky se stává nedůstojná, nepřesvědčivá záležitost.
Angesichts dessen, dass die bevorstehenden Wahlen des Präsidenten der Republik zu einer unwürdigen, nicht wirklich überzeugenden Angelegenheit werden, die weder der Ernsthaftigkeit des Präsidentenamtes noch unserem Land selbst nützt, ist die ODS heute für die direkte Wahl des Präsidenten.
Für eine solche waren aber bislang ohnehin alle Parteien, außer eben der ODS. Allerdings müsste man dafür nicht nur die Verfassung ändern, sondern auch eine Reihe von Begleitgesetzen schaffen, die den genauen Ablauf der Wahlen regeln würden. Die Vizevorsitzende der sozialdemokratischen Partei CSSD, Maria Sočková, meinte, es sei wohl sehr schwierig, dies nun innerhalb von ein paar Wochen zu tun, wenn das Parlament im Verlauf von 6 Jahren keine entsprechende Einigung zustande gebracht hätte. Und auch der amtierende Vorsitzende der Liberalen Freiheitsunion, Ivan Bilip, meinte, seine Partei sei zwar prinzipiell für eine entsprechende Verfassungsänderung, aber in vernünftiger Art und Weise, mit einem vernünftigen Zeithorizont und, wie Bilip sich ausdrückte, ohne verfassungsmäßige Purzelbäume. Purzelbäume wirft man der ODS nun generell in ihrer Haltung zur Präsidentenwahl vor. Denn noch im März dieses Jahres hatte immerhin Václav Klaus selbst gegenüber der Tageszeitung Lidové Noviny gemeint, Zitat, die Direktwahl des Präsidenten ist ein sichtbarer Ausdruck für mangelndes Vertrauen in den Parlamentarismus und ein Versuch, Entscheidungen auf der Straße, in den Garagen des tschechischen Fernsehens und durch Petitionen von Künstlern und Intellektuellen herbeizuführen, Zitat Ende. Zur Zeit jenes Ausspruchs aber war freilich noch der sogenannte Oppositionsvertrag in Kraft, welcher der ODS auch von der Oppositionsbank aus einen nicht unwesentlichen Einfluss auf das Zustandekommen von parlamentarischen Mehrheiten garantierte.
Die Tschechische Republik und Österreich werden eine gemeinsame wissenschaftliche Arbeitsgruppe bilden, die sich mit Fragen zur Wirtschaftlichkeit und Sicherheit nicht nur beim Atomkraftwerk Temelín, sondern bei der Energiegewinnung allgemein auseinandersetzen wird. Darauf haben sich am Samstag der tschechische Außenminister Cyril Svoboda und der österreichische Umweltminister Wilhelm Molterer verständigt. Näheres dazu von Dagmar Kaberlová.
Die Gruppe wird den Namen Nachhaltige energetische Politik in Europa tragen. Wann genau die Arbeitsgruppe, die aus Wissenschaftlern und Fachexperten gebildet wird, das erste Mal zusammenkommen wird, haben die Minister am Samstag nicht gesagt. Dem tschechischen Außenminister zufolge soll dies aber bald der Fall sein, da es darum gehe, dass die Wissenschaftler Fragen beantworten, die im Zusammenhang mit der Atomenergie von den Menschen gestellt werden. Mit Umweltminister Motterer kam er überein, dass die Arbeit dieser Gruppe zur Verbesserung der tschechisch-österreichischen Beziehungen beitragen kann. Die Ergebnisse der Debatten werden für beide Länder allerdings unverbindlich sein. Die Chefin der tschechischen Staatsbehörde für Atomsicherheit, Dana Drabová, versteht die Bildung dieser Expertengruppe als einen bedeutenden Schritt nach vorn, da das Problem Temelín und die Frage der Atomenergie nicht nur als schwarz oder weiß zu betrachten seien. Eine vernünftige Debatte auf Fachexpertenebene wäre vonnöten, meinte Drabová weiter. Des Weiteren wäre es wichtig, so Drabová, dass sich die Debatten von den Grenzübergängen und Straßen mehr und mehr in die Verhandlungsräume verlagern. Die Minister hätten schon 2 Aufgaben erteilt, hieß es. Die erste sei die Bewertung der Stromversorgung aus der Sicht von Ökologie und Wirtschaft. Die zweite Aufgabe wiederum wäre die Bewertung der Sicherheit des Betriebs der Kraftwerke.
Der kleine Park auf dem Palacký-Platz hat seit gestern einen passenden schmückenden Mittelpunkt bekommen. Inmitten der Grünfläche steht ein Denkmal, auf weißem Sockel eine strahlende Büste, ein Kranz sowie breite Schleifen dürfen nicht fehlen. Eine Statue, die der Würdigkeit eines Platzes in Prag entspricht, in dessen Mitte der tschechische Historiker Palacký in Stein verewigt sitzt. Aus einer größeren Entfernung beobachtet sieht das neu errichtete Denkmal wie jedes andere aus. Aber fordert doch aufmerksamere Passanten zu einer näheren Betrachtung auf. Vor allem dank der überdimensionalen bedruckten Schleifen. Bei näherer Betrachtung erkennt man in dem goldig strahlenden Kopf den ehemaligen tschechoslowakischen Staatspräsidenten Edvard Beneš, der auf seinem Gesicht nach dem Vorbild passionierter Sportfans eine kleine tschechische Flagge trägt. Auf der unter der Büste angebrachten Gedenktafel steht der Satz »Wir bleiben treu«. Und auf der breiten Schleife, die um den Sockel herum bis zum Boden hängt, kann man auszüge aus den Dekreten lesen, die der oben verewigte Präsident nach dem Zweiten Weltkrieg unterzeichnete. Diese Beneš-Statue ist ein Werk der Künstlergruppe Podeval. Die Künstler ließen sich ihren eigenen Worten zufolge durch die kurios übereinstimmende Haltung aller politischen Parteien zur Frage der Beneš-Dekrete inspirieren. Es sei notwendig, so die Künstler, endlich die Vergangenheit zu bewältigen. Uns stört der Fremdenhass, der Nationalismus und Populismus, den die Politiker im Frühjahr demonstrierten, als sie nach dem Vorbild der einstigen Nationalfront die Beneš-Dekrete unterstützten und damit auch die Verbrechen, die unter deren Schirmherrschaft verübt wurden, erklärten die Mitglieder der Gruppe Podeval anlässlich der Enthüllung ihres neuesten Werkes. Die Künstlergruppe Podeval brachte mit ihren Werken schon mehrmals deutlich zum Ausdruck, dass ihr die Vergangenheitsbewältigung nicht gleichgültig ist. Nach den Worten der Mitglieder von Podeval besteht der Sinn der Existenz der Gruppierung darin, durch visuelle Kommunikation auf Probleme und Absurditäten der gegenwärtigen Gesellschaft zu reagieren. Im Frühjahr sollten die Künstler zum Beispiel mit ihrem Vorhaben um Aufsehen im Rahmen einer Ausstellung der politischen Kunst auf einem Gebäude auf der Prager Burg die Überschrift »Zimmer frei« zu platzieren. Das Vorhaben konnte jedoch nicht verwirklicht werden. Viel besucht wurde auch die von der Gruppe Podeval vorbereitete Ausstellung mit dem Titel »Malík Urvy« und dem Untertitel »Gen – Galerie etablierte Nomenklatur«. In dieser Ausstellung, die man heute noch im Internet besichtigen kann, findet man Porträts bekannter Persönlichkeiten der tschechischen Gesellschaft mit einer kommunistischen Vergangenheit. Bislang, einen Tag nach dessen Enthüllung, habe ich keine Reaktionen auf das neue Beneš-Denkmal verzeichnet. Höchstwahrscheinlich sind die über den Balzki-Platz einen passionierten Patrioten nicht aufmerksam genug. Als ich am Montagvormittag vorbeiging, interessierten sich jedoch nur zwei Hunde sehr intensiv für das Beneš-Denkmal. Bücher, Bücher und wieder Bücher, eine Anzeigenkampagne nach der anderen, unzählige Lesungen, kurzum eine Titelflut, die am letzten Wochenende auch die nicht professionellen Bücherfreunde auf der Internationalen Buchmesse in Frankfurt am Main wartete. Mehr über die tschechische Beteiligung hören Sie im folgenden Beitrag von Jitka Mladková.
Die größte Literaturausstellung der Welt, die Frankfurter Buchmesse, schließt am Montag ihre Pforten. Unter den 6.375 Ausstellern aus 110 Ländern haben sich auch 40 Verlagshäuser aus Tschechien in einer Gemeinschaftsexposition präsentiert. Vorbereitet wurde diese bereits zum fünften Mal von der Gesellschaft Svirtkni, Welt des Buches, einer Organisation des Verbandes tschechischer Buchhändler und Verleger. In der Titelflut war es sicherlich nicht leicht, auf die eher kleindimensionierte tschechische Präsenz aufmerksam zu machen. Näheres sagte uns vor Ort Dr. Dana Kalinová, leitende Direktorin der Gesellschaft.
Naším zájmem je na sebe upozornit nejen krásnou expozicí a knihami, které zde vystavujeme.
Unser Ziel war es, nicht nur durch eine schön gestaltete Exposition, schöne Bücher, sondern auch durch ein Programm das Interesse zu erwecken. Diesmal haben wir die tschechische Schriftstellerin Daniela Fischerová eingeladen und gemeinsam mit polnischen Kollegen haben wir eine Lesung vorbereitet. Frau Fischerová stellte sich hier gemeinsam mit dem polnischen Schriftsteller Janusz Rudnicki vor, der in Hamburg lebt. Gerade diese Tage erschien im jungen deutschen sehr ambitiösen Elfenbeinverlag das Buch »Fern und nah« von Daniela Fischerová.
Stichwort junger, ambitiöser Verlag. Eben in diesem Zusammenhang hat Dana Kalinová einen Vergleich der diesjährigen Frankfurter Buchmesse zu der des Vorjahres gezogen.
V loni byl tento veletrh samozřejmě velmi citelně ovlivněn situací v Americe.
Im vergangenen Jahr war diese Buchmesse von den Ereignissen in den USA, konkret vom terroristischen Angriff an New York und Washington am 11. September, spürbar beeinflusst, was sich auch in der reduzierten Zahl der beteiligten Verlagshäuser niedergeschlagen hatte. Sehr positiv zu bewerten ist auch die Tatsache, dass in diesem Jahr viele kleine Verlage sehr aktiv geworden sind, im Unterschied zu den großen Verlagsriesen, die natürlich kostenaufwendige Präsentationen haben, aber keineswegs so hohe Aktivitäten aufweisen wie die kleinen.
Frau Kalinová, die in Frankfurt für die Propagierung tschechischer Schriftsteller im Ausland zuständig war, bringt ihren eigenen Worten zufolge die besten Eindrücke von den Verhandlungen, die sie auf der Buchmesse führen konnte, mit nach Hause.
Vorher ging es am zurückliegenden Wochenende auf tschechischen und slowakischen Sportstätten, sowohl auf als auch neben dem Rasen. In Pardubice fand zum 112. Mal die große Steeplechase statt, das berühmt-berüchtigte Pferderennen über einen mit Hindernissen gespickten, schwer zu absolvierenden Parcours. Und in Bratislava wurde eines von mehreren Qualifikationsspielen zur Fußball-Europameisterschaft 2004 ausgetragen. Dort kam es zur Partie Slowakei gegen England, die allerdings mehr Schlagzeilen außerhalb des Spielfelds machte, da sie sowohl in Prag als auch in der slowakischen Hauptstadt selbst ein unrühmliches Vorspiel hatte. Hören Sie dazu einen Beitrag von Lothar Martin.
Die große Pardubice Steeplechase ist eines der schwersten Hindernisrennen der Welt. Da erzieht sie Jahr für Jahr viele Torfreunde, aber auch Schaulustige in ihren Bann. Und genau darin liegen die Gründe, warum die Veranstaltung hartnäckige Gegner hat wie die tschechische Organisation Freiheit den Tieren. Deren Vorsitzender Tomáš Pop nennt die Argumente, die der ablehnenden Haltung zugrunde liegt.
Zvířata v těchto závodech fungují pro člověka jako zábava. To je ten hlavní argument, hlavně etický. A pokud se týká velké pardubické...
Die Tiere dienen den Menschen in diesem Rennen lediglich zur Unterhaltung. Das ist unser Hauptargument, vor allem aus ethischer Sicht. Und was die Steeplechase als solche anbelangt, hier ist unser Argument, dass es sich um ein außerordentlich schweres Rennen handelt. Bei diesem Rennen sind schon eine ganze Reihe von Pferden getötet worden und das in einer überaus schmerzlichen Art und Weise. Manche direkt während des Rennens, manche erst danach. Die große Pardubice Steeplechase ist nicht nur wegen ihrer Sprünge äußerst schwer zu absolvieren, sondern auch wegen ihres Terrains, das mehrfach wechselt. Nach dem Rennen auf dem tiefen Geläuf sind die Pferde völlig erschöpft.
Das war auch im diesjährigen Rennen wieder der Fall, in dem von 17 gestarteten Pferden nur 10 das Ziel erreichten. Der Sieger war jedoch der gleiche wie im Vorjahr, der 32-jährige Deutsche Peter Gehm. Allerdings ritt er diesmal den 8-jährigen braunen Wallach Maskul aus dem Rennstall Nisnerov, da sich der Wallach Halka, mit dem Gehm im letzten Jahr gewann, nicht in Form befand. Und mit Maskul hatte Gehm auch überhaupt keine Probleme, wie er auf der Pressekonferenz nach dem Rennen in Englisch verriet. Von Trainer Holtschak habe ich keine spezielle Order erhalten. Ich sollte mich nur sofort in eine gute Position bringen, sowohl nach dem Start als auch vor dem Taxisgraben. Das ist mir gelungen. Ich fühlte mich ausgezeichnet im Sattel und konnte mit Maskula auch ohne Probleme den Angriff von Denson Fellow auf der Zielgeraden parieren. Das gesamte Rennen verlief einfach hervorragend für mich. Englisch wurde auch in Prag und Bratislava gesprochen und gegrölt. Denn zum mit Spannung erwarteten Fußballvergleich Slowakei gegen England waren auch wieder einige Horden der berüchtigten englischen Rowdies von der Insel eingereist. Schon am Freitag hinterließen sie in Prag ihre Spuren, wo sie im Atlas Club randalierten. Zum nachfolgenden Polizeiangriff sagte Polizeisprecherin Iva Knolova,
die Polizisten sind so gegen 23 Uhr energisch gegen die Randaliere vorgegangen und haben 10 der anwesenden 40 Fans festgenommen. Diese Personen wurden der zuständigen Abteilung mit dem Tatverdacht des Vandalismus und der Beschädigung fremden Eigentums überführt. Im Club ist ein Schaden von 100.000 Kronen verursacht worden.
Weitere Einzelheiten zu den Vorkommnissen rund um das Fußballspiel können Sie auf unserer Internetseite www.radio.cz nachlesen.
Damit ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit dem Euro-Domino.
Euro-Domino Tschechien.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Eurodomino. Das Thema der heutigen Sendung liegt auf der Hand. In der vergangenen Woche wurde der letzte Fortschrittsbericht der Europäischen Kommission veröffentlicht, der Tschechien quasi grünes Licht zum EU-Beitritt gibt. Das ist heute unser Hauptthema. Wir lassen allerdings auch die jüngste Expertise zu den Benesch-Dekreten nicht unbeachtet, in der der deutsche Rechtsexperte Jochen Frohwein feststellt, dass diese nicht im Widerspruch zu europäischem Recht stehen. Durch die Sendung führen Sie
Gerald Schubert
und Dagmar Keberlova. Der diesjährige und gleichzeitig letzte Jahresbericht der Europäischen Kommission über die Vorbereitung der Kandidatenländer auf den EU-Beitritt fällt für Tschechien äußerst positiv aus. Die tschechische Polizszene nimmt diese Tatsache denn auch als eine Eintrittskarte Tschechiens in die Europäische Union wahr. In dem am vergangenen Mittwoch feierlich veröffentlichten letzten Fortschrittsbericht stellten die EU-Kommissare fest, dass Tschechien auf den EU-Beitritt vorbereitet ist. Gleichzeitig wird jedoch auch auf anhaltende Problembereiche hingewiesen. Nichtsdestotrotz hat der EU-Botschafter in Prag, Ramiro Cibrian, der Tschechischen Republik am Mittwoch seine Anerkennung geäußert.
Ich möchte die Tschechische Republik zur zweifellos gut geleisteten Arbeit beglückwünschen. Ich glaube, dass die tschechischen Institutionen, die Prager Regierung und das Parlament diese gute Arbeit unter oft sehr schwierigen Bedingungen geleistet haben. Selbstverständlich gibt es aber viele Bereiche, in denen die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist.
Diese Bereiche werde die Kommission auch weiterhin im Auge behalten, ergänzte Ramiro Cibrian. Zu den nach wie vor kritisierten Problemfeldern gehören der noch nicht ausreichende Kampf gegen die Korruption, zu lange dauernde Gerichtsverfahren, der Zustand der öffentlichen Finanzen, die gesellschaftliche Stellung der Roma-Minderheit oder die Effizienz der Staatsverwaltung. Die tschechischen Minister halten die meisten Vorwürfe für berechtigt und erklären sich bereit, diese so bald wie möglich zu beseitigen. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda hält dieses Dokument für eine objektive Studie, die den aktuellen Stand der Vorbereitungen Tschechiens auf den EU-Beitritt realistisch widerspiegelt.
Die Tschechische Republik hat einen regelmäßigen Bericht erhalten, der als Eintrittskarte in die Europäische Union angesehen werden kann.
Bis Ende dieses Jahres soll die Tschechische Republik die Verhandlungen über den EU-Beitritt abschließen und bis zum Frühjahr 2003 den Beitrittsvertrag ratifizieren. Bis Mitte 2003 sollten sich die tschechischen Bürger zum EU-Beitritt ihres Landes in einem Referendum äußern. Themenwechsel. Noch ein wichtiges Ereignis ist in den letzten 14 Tagen über die Bühne gegangen. Und zwar wurde die lang erwartete Studie über die Benesch-Dekrete veröffentlicht. Die sogenannte Benesch-Dekrete zur Vertreibung und Enteignung von Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg behindern den für 2004 erwarteten Beitritt der Tschechischen Republik in die EU nicht. Zu diesem Schluss kommt das in Brüssel bekannt gewordene Rechtsgutachten für das Europaparlament. Die Dekrete müssten deshalb auch nicht aufgehoben werden. Die Beschlagnahmung des Eigentums von Deutschen und Ungarn in den Jahren 1945 und 1946 sei im Zusammenhang mit dem Beitritt kein Thema, da die Beitrittsbedingungen die Vergangenheit nicht umfassen, schrieb der frühere Direktor des Heidelberger Max-Planck-Instituts für öffentliches Recht, Jochen Frohwein. In der tschechischen politischen Szene wurde dieser Beschluss mit Zufriedenheit wahrgenommen. So äußerte sich auch der Vorsitzende des Außenpolitischen Parlamentsausschusses, Wladimír Laštůvka, in einem Gespräch für Radio Prag.
No tak samozřejmě výsledky vítám. Není to pro mě překvapení.
Selbstverständlich begrüße ich die Entscheidung, die für mich auch keine Überraschung ist. Jede seriöse Studie hat zu diesem Schluss kommen müssen. Zu einem ähnlichen Schluss sind wir schon im vergangenen Jahr im Rahmen eines Seminars zum Thema der Vorbereitung Tschechiens auf den EU-Beitritt hinsichtlich seiner Vergangenheit und hier vor allem der Dekrete gekommen. An diesem Seminar haben unter anderem Politiker, Rechtswissenschaftler und Historiker teilgenommen. Der Hauptberichterstatter für Deutschland, Professor Christian Tomuschat, äußerte in Prag so ungefähr dasselbe wie das, was jetzt in der Analyse herausgekommen ist. Allerdings weiß ich, dass damit die Diskussion nicht beendet ist.
Österreich verkündete bereits, dass es weiter über dieses Thema verhandeln will. Man erwarte eine politische Geste seitens der tschechischen Politiker. Diese wollen sich so einen Schritt jedoch erst überlegen. Wie sieht dies Abgeordneter Laštůvka?
Ja, tomu samozřejmě rozumím, takže v Rakousku je před volbama.
Ich verstehe es so, dass in Österreich Wahlen anstehen und daher bedeutet dieser Bericht auch kein definitives Ende dieser Diskussion. Das Thema wird da sein, in bilateralen Beziehungen mit Österreich sowie teilweise auch mit Deutschland. Sprechen über die Vergangenheit ist notwendig. Auf eine Debatte sind wir vorbereitet. Zu verhandeln haben wir allerdings nichts.
Laut der Analyse sei ein Gesetz von 1946 weiterhin in Kraft, wonach Vergeltungsmaßnahmen für erlittenes Unrecht während der deutschen Besetzung nicht strafrechtlich verfolgt werden, schrieb der Gutachter. Eine Rücknahme dieses Gesetzes sei aber nicht zwingend notwendig, da auch Deutschland als am meisten betroffenes Land nicht darauf bestanden habe, als 1997 die deutsch-tschechische Erklärung verhandelt wurde. Es sei aber angebracht, dass Tschechien bestimmte Folgen dieses Gesetzes öffentlich bedauere. Laut dem Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses des Europäischen Parlaments, Elmar Brok, hätte die Tschechische Republik ihr Bedauern nur gegenüber Deutschland geäußert. Es wäre notwendig, dies auch gegenüber Österreich und Ungarn zu tun. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Am Mikrofon war mit Ihnen
Gerald Schubert
und Dagmar Kemerlova.
Sie hörten Radio Prag, die Sendung eines tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.